Finn Ulheinrich, der eigene Roman als Prüfungsstoff im Abitur, der pädagogische Ritterschlag. Wie hat sich das damals angefühlt?
Aufregend. Also es war so zwischen großer Freude natürlich, das bedeutet natürlich auch viel Aufmerksamkeit und viel Angst. Da wird ein Buch dann plötzlich sehr genau gelesen und mit einer ganz bestimmten Sichtweise, die auch vorgegeben ist durch die Aufgabenstellung. Also es wurde ja zum Beispiel im Vergleich mit dem Drehbuch auf der anderen Seite von Fatih Akin gelesen und dann ging es um bestimmte Themen, ich glaube Heimat, Identität und so. Und als Autor hat man dann bestimmt, also hatte ich auf jeden Fall Angst, dass so ganz viele Themen, die für mich in dem Buch noch wichtig sind, einfach nicht wahrgenommen werden. Und ich habe mich natürlich auch daran erinnert, wie wir in der Schule Pflichtlektüre wahrgenommen haben, nicht immer nur wohlwollend. Ich bin dann auch ganz viel unterwegs gewesen in Hamburg, sehr, sehr vielen Schulen gelesen und bin dann auch auf der Straße plötzlich erkannt worden von Abiturienten. Und da war mir nicht immer sicher, wie wohlgesonnen die mir sind.
Und wie wohlgesonnen waren sie?
Sie waren sehr, sehr wohlgesonnen. Sie waren sehr, sehr nett. Aber einmal gab es so eine Situation, da bin ich morgens irgendwie in Wilhelmsburg in die Bahn gestiegen und ich so gemerkt, wie mich so ein Typ so gemustert hat. Und dann kam der irgendwie wirklich auf mich zu und meinte so, bist du Finn Ulheinrich? Und ich bin so, oh, ja. Und dann hat er seinen Rucksack so nach vorne geholt, aufgemacht und hat so einen Block rausgeholt und meinte so, ja, pass auf, wir hatten hier diese Hausaufgabe und da musst du mal kurz mir sagen, ob ich das richtig gemacht habe. Ich dachte so, puh, hätte jetzt auch sein können, dass er irgendwie mir eine reinhaut, weil er eine 6 bekommen hat für seine letzte Klausur oder so.
Und gab es da ein richtig oder falsch bei der Hausaufgabe?
Keine Ahnung. Ich habe dann gesagt, ey, ich mache nicht deine Hausaufgaben.
Gab es auch negative Reaktionen? Gerade weil Prüfungsstoff ist ja, egal wie schön ein Buch sein kann oder wie gut, immer erstmal ein Brett für Schüler.
Ja, es gab viele negative Reaktionen. Also sowieso glaube ich, dass das jetzt kein Buch ist, was jedem super gefällt. Also keinem 18-Jährigen gefällt das, nur weil es irgendwie von einem jüngeren Autoren geschrieben ist, als vielleicht normalerweise das, was man in der Schule liest oder aktueller ist. Noch waren viele Lehrer, also ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrer auch nicht erfreut darüber waren, dass sie jetzt von einem unbekannten Autoren ein Buch lesen müssen, zu dem es auch kaum Sekundärliteratur gibt und so. Aber die für mich schwierigsten Reaktionen kamen eigentlich so anonym übers Internet von, ich glaube, es waren immer aufgebrachte junge Männer, die mir geschrieben haben, also auch wirklich beleidigend, dass ich so einen scheiß Schwulenroman geschrieben habe und sie sich in ihrer Ehre verletzt fühlen und so und fanden es fürchterlich. Ich weiß gar nicht genau, wie sie darauf kommen, dass es ein Schwulenroman ist, aber das haben sie auf jeden Fall als Thema da drin gefunden für sich und haben sich daran festgebissen und fanden es ganz schrecklich. Und das sind natürlich Reaktionen, denen ich auch nicht entgegentreten konnte. Also immer wenn ich ich wurde immer bei jeder Lesung, wirklich bei jeder Lesung gefragt, ob Yannick und Samuel, die beiden Hauptfiguren in dem Roman, ob da Liebe und Erotik eine Rolle spielt und tut es in meinen Augen nicht, ist aber auch egal, meine Interpretation ist eine Interpretation, aber nicht die richtige oder die falsche. Aber ich habe dann hat sich nie einer getraut, irgendwie zu sagen, ist ja eklig oder so oder scheiß Schwule oder so.
Wir müssen vielleicht kurz zum Inhalt des Buches mal was sagen. Das ist die Geschichte zweier Freunde. Erzählen Sie mal selbst.
Der Erzähler heißt Yannick, sein bester Freund heißt Samuel und es geht um ihre Freundschaft. Die sind seit der 7. Klasse beste Freunde und wachsen miteinander auf, überwiegend im Haus des Erzählers. Yannick, der aus einem perfekten Elternhaus kommt. Die Eltern sind Lehrer und Gutbürger und haben Samuel, der aus ganz anderen Verhältnissen kommt, also kennt seinen Vater gar nicht und seine Mutter ist alkoholkrank. Er bewahrt sie eigentlich davor, in die Obdachlosigkeit abzudriften und die Eltern von Yannick haben ihn sozusagen halb adoptiert. Er schläft so gut wie jede Nacht bei denen, hat ein eigenes Bett im Zimmer und so. Und ja, die beiden sind sich ganz nah und sind sich auch ganz sicher, dass sie ihr ganzes Leben ganz nah sein werden. Und der Roman spielt eigentlich so um die Zeit des Abiturs und kurz bevor die beiden also in ein eigenes Leben aufbrechen, passiert etwas Schreckliches, was ihre Freundschaft auf irgendwie so die härtest denkbare Probe stellt. Und danach sind sie darum bemüht, das irgendwie zu reparieren oder ihre Freundschaft zu retten. Beide versuchen das. Und zwar versuchen sie das dann, indem sie nach Istanbul gehen, weil Samuel diesen unbekannten Vater dort vermutet.
Ein kleines Gedankenexperiment mit ein bisschen Abstand. Wie hätten Sie es gefunden, ein solches Buch eines nicht ganz bekannten Autors als Abiturstoff zu haben?
Ich war nicht besonders literaturaffin oder belesen. Also ich glaube, es wäre mir total egal gewesen, jetzt erstmal, ob der Autor bekannt ist oder nicht. Ich hatte dann sogar Deutsch-Leistungskurs und habe dann eigentlich so das sehr gemocht, Bücher zu lesen und darüber zu sprechen. Und ich hatte mit den aktuelleren Büchern immer, hatte ich es einfacher als jetzt mit den, keine Ahnung, so Büchern, die schon 200 Jahre alt sind und einfach irgendwie eine Themenwelt verhandeln, in die ich mich erstmal ganz doll reindenken muss und so irgendwie Aktualitätsbezüge für mich herstellen musste. Also ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich immer eher erstmal interessant gefunden oder es wäre mir einfacher gefallen, mich da mit auseinanderzusetzen. Aber weil ich es gerade neulich nochmal gelesen habe, Bronsteins Kinder von Jurek Becker, war so ein Buch, was ich im Unterricht echt, also das ist ja relativ aktuell und hat eine ziemlich aktuelle Sprache auch. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und wir hatten tolle Diskussionen. Und das ist auch was ich als Rückmeldung bekommen habe, dass, also egal, ob die Schüler das Buch mochten, sie haben auf jeden Fall angeregt darüber diskutiert. Und wenn das im Unterricht passiert, ist das ja schon mal schön. Das ist auch das, was ich gemocht habe. Und ich würde denken, dass ich auch darüber in eine Diskussion eingestiegen wäre, über mein eigenes Buch.
Deutsch-Leistungskurs und dann Autor werden, das klingt erstmal ziemlich linear. Wie war das als Kind? Haben Sie da viel gelesen?
Nee, ich habe eigentlich echt, also ich bin schon in einem Elternhaus groß geworden, wo es Bücher gab und wo auch mir vorgelesen wurde. Aber ich habe mich dann wirklich relativ früh dagegen gestemmt, selber zu lesen. Irgendwie hat mich das einfach nicht gepackt und ich bin eher so filmsozialisiert. Also bis ich 17 war, habe ich eigentlich nicht selber gelesen. Und es war echt so, dass ich vielleicht ein bisschen bereit war für ein Buch, weil ich angefangen habe, Theater zu spielen und irgendwie so gemerkt habe, dass das eine Richtung sein könnte. So künstlerisches Arbeiten, irgendwie mit anderen Leuten kreativ was auf die Beine stellen. Das hat mir gefallen und ich habe gedacht, das könnte eine Richtung sein, die ich später beruflich machen möchte, ohne klare Vorstellung. Als erstes, also weil ich halt auf der Bühne stand und Theater gespielt habe, habe ich gedacht, Schauspieler werden. Und dann habe ich dann halt damals ein Buch gelesen eines Nachmittags, weil meine Freunde alle keine Zeit hatten. Und ich habe danach dann gedacht, dass das auch cool wäre, Geschichten mir auszudenken und was auch immer damit zu machen. Also Filme daraus zu machen, sie auf die Bühne zu bringen oder eben Bücher zu machen.
Welches Buch war das, das erste?
Stiller von Max Frisch. War auch echt schwer zu lesen für mich. Also als ungeübter Leser dann ein Buch, was vielleicht auch nicht unbedingt, also mit 17 ist man da vielleicht nicht genau die Zielgruppe. Ich habe mich daran ganz schön abarbeiten müssen. Ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um das wirklich durchzulesen. Aber ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, so mich auseinanderzusetzen mit irgendwas wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich werde klüger beim Lesen.
Sie haben es erwähnt, Sie sind ziemlich viel in Lesungen, in Schulen vor allem gewesen und auch immer noch. Mhm. Auf was für Schüler treffen Sie da? Lesen die?
Ach, ganz unterschiedlich, glaube ich. Ich meine, ich lese dann da vor mindestens 25, oft 200 oder so. Da kann ich gar nicht jetzt sagen, wer von denen liest und wer nicht. Also ich meine, manchmal sieht man es oder man weiß ja auch so ein bisschen, dass tendenziell Mädchen mehr lesen als Jungs und die Gymnasiasten vielleicht eher aus Elternhäusern kommen, wo mehr Bücher rumstehen als auf der Hauptschule oder so. Ich meine, es sind alles Klischees, aber so, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die nichts mit Geschichten anfangen können. Also alle Leute stehen auf Geschichten, ob sie jetzt wirklich, wie ich damals, keine Bücher lesen oder viele Bücher lesen. Das kann ich so aus der Perspektive da nicht beurteilen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es schwer habe, meine Geschichten zu vermitteln.
Trotzdem wird immer wieder die Angst vorgebracht, Schüler oder Kinder würden nicht mehr genug lesen im digitalen Zeitalter, weil sie alle nur noch an ihren Handys rumspielen. Teilen Sie diese Angst?
Nö, eigentlich nicht. Also erstens muss man, wenn man am Handy rumspielt, auch Geschichten erzählen. Also dass, wenn ich Nachrichten verschicke oder Nachrichten lese oder so. Ich glaube, also mir geht es eigentlich um Geschichten und nicht so sehr um so eine Kulturtechnik wie Schreiben oder Lesen. Also ich glaube schon, dass das auch nochmal einen Wert an sich hat. Aber ich glaube nicht, dass das aussterben wird, nur weil sich so Kommunikationsformen ändern oder weil sich so eine... Also früher zum Beispiel haben die Leute keine Bücher benutzt, um ihre Geschichten zu transportieren. Und dann kamen die Bücher und die Leute, die die Geschichten mündlich überliefert haben, für die war das dann irgendwie der Untergang einer Kulturtechnik. Die Leute lesen nur noch Bücher oder so. Es war ganz schrecklich. Und jetzt haben wir irgendwie 500 Jahre lang Bücher gelesen und alle haben Angst davor, was dann passiert, wenn die Leute nicht mehr genug lesen. Aber ich glaube nicht, dass dadurch irgendwie Intelligenz nachlässt oder das Geschichtenerzählen verschwindet oder das, was uns als Menschen ausmacht. Also die Dinge verändern sich, aber das ist nicht unbedingt, muss man das immer so, muss man da vor allem so Angst haben. Oder ich versuche, keine Angst zu haben.
Nun sind Sie nicht so der Klischeetyp Schriftsteller, auch optisch würde ich mal sagen, im Kordanzug und mit grauen Schläfen, sondern eher vielleicht ein bisschen näher dran an den Schülern selbst, also im T-Shirt mit Wollmütze, mit Bart. Überrascht die das, wenn so jemand vor Ihnen sitzt?
Ja, ich glaube schon immer wieder mal. Also nur eine Frage der Zeit, bis ich Kurtanzüge und graue Schläfen habe und dann überrasche ich sie damit nicht mehr. Ja, aber das passiert schon immer wieder. Also ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe, in Schulen zu lesen, dass ich, also da war ich dann 23 oder so, ne, dass ich da dann am Lehrerzimmer geklopft habe und die, da musste ich so draußen warten. Die haben mich nicht ins Lehrerzimmer reingebeten, sondern es war dann so, du machst hier eine Lesung? Ich frage mal nach. Dann sind die so verschwunden, wie man das so aus der, weiß ich nicht, aus der 9. Klasse kannte. Dann hat es irgendwie 3 Minuten im Lehrerzimmer gerumpelt und man wusste nicht, was da hinter geschlossenen Türen passiert. Und dann kam ein Lehrer raus und hat mich irgendwie in die Aula geführt. Und also gerade jetzt vor ein paar Tagen ist mir wieder passiert, dass irgendwie so ein Lehrer dann zu mir kommt und meinte so, oh, Sie sind der Autor. Also ich glaube, beide sind eigentlich dann oft überrascht. Ich bin immer noch relativ jung für ein Autor, was sich ja schon fast merkwürdig anfühlt. Mit 35 jung zu sein irgendwo, also ja, ist ja gar nicht mehr der Fall.
Sie haben in Ihren Büchern oft auch so Außenseiterfiguren zu Protagonisten gemacht. Also Frerk, du Zwerg, das Kinderbuch, das den Jugendliteraturpreis bekommen hat. Da ist die Hauptfigur Frerk schon auch, wird einigermaßen drangsaliert von anderen Schülern, unter anderem von einem mit dem herrlichen Namen Andy Kolumpek. Auch in dem anderen hochgelobten Kinderbuch, die Trilogie Maulina Schmidt zum Beispiel, befreundet sich die Protagonistin mit jemandem, von dem man ziemlich schnell ahnt, der ist jetzt nicht der Star in der Klasse und der Beliebte überhaupt. Gab es solche Figuren in Ihrer Kindheit und wie sind Sie mit denen umgegangen?
Immer gibt es solche Menschen. Manchmal war ich das wahrscheinlich sogar selber, aber in den meisten Fällen nicht. Und ich weiß nicht, das heißt, wie bin ich mit denen umgegangen? Das sind ja alles Einzelfälle, kann ich gar nicht sagen. Aber bestimmt bin ich auch nicht immer gut mit denen umgegangen. Also ich war oft so jetzt eher der laute, dominante oder so. Also ich will es nicht sagen, der Star in der Klasse, wie Sie das gerade formuliert haben, aber zumindest habe ich mich oft eingemischt oder ich habe immer viel zu sagen gehabt und so. Und ich war, also ich weiß nicht, ob ich mich heute, also aus heutiger Perspektive da in vielen Situationen besonders angenehm fand. Manchmal war ich bestimmt auch, also ich habe mich immer für Menschen interessiert und auch für Außenseiter und habe das immer schon interessant gefunden, auch in deren Gedankenwelt irgendwie einzutauchen und mit denen, also zu ihnen nach Hause zu gehen oder, keine Ahnung, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber also es heißt nicht, dass ich immer irgendwie gut für die gesorgt hätte oder irgendwie auf die aufgepasst hätte oder so.
Die Inspiration für Bücher muss man sich ja überall herholen, kann man sich vermutlich nicht nur aus sich selbst herausholen. Gibt es Figuren, die Ihnen spontan einfallen, die Sie gesehen haben, also wo Sie Menschen gesehen haben, die dann später in irgendeiner Form im Buch aufgetaucht sind, in Räuberhände zum Beispiel?
Naja, so eins zu eins nie. Aber Räuberhände ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es eben diese Mutter von Samuel, diese alkoholkranke Mutter, die immer so auf der Kippe lebt, eigentlich vielleicht auch wirklich ins Obdachlosenmilieu abzudriften. Und so eine Frau gab es in Cuxhaven, die sozusagen stadtbekannt war. Die habe ich hier, weiß ich nicht, sehr, sehr oft gesehen. So, Cuxhaven ist ja auch ein kleiner Ort. Und ja, die hatte einen Sohn, der auf unsere Schule auch ging, den ich nicht weiter kannte, aber so jeder wusste, dass das seine Mutter ist. Und das hat zum Beispiel, also weder habe ich mit dieser Frau irgendwie gesprochen, noch habe ich mit ihm irgendwann was gesprochen oder so. Es ist nur so ein Gedankenmodell. Aber so, es gibt eine konkrete Vorlage aus meinem eigenen Leben. Und dann eher aus meiner Perspektive so zu, also ich weiß, dass ich mich damals schon immer gefragt habe, wie das wohl ist, wenn man eine Mutter hat, die alle kennen und von der alle wissen, dass sie alkoholkrank ist.
Wie würden Sie Ihre eigene Kindheit beschreiben? Ein Haus, in dem es Bücher gegeben hat, war es eine behütete Kindheit, so wie Jannik in dem Buch Räuberhände?
Nee, ganz so perfekt bestimmt nicht, aber ich komme schon also eher aus der Jannik-Welt als aus der Samuel-Welt. Also meine Eltern haben beide studiert und sie haben sich früh getrennt und dann hat mein Vater mit noch anderen Frauen mehr Kinder gemacht und ich habe eine ziemliche Patchwork-Familie. Sie haben ja gesagt, ich habe 5 Geschwister, davon ist eine angeheiratet und dann noch 3 Halbgeschwister noch dazu. Und das ist alles so ein bisschen kompliziert und mein Vater hatte einen kleinen Bauernhof, musste den dann irgendwann aufgeben, weil er damit einfach überhaupt gar nichts verdient hat, während ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in Cuxhaven eben groß geworden, also oder gelebt habe. Und also so Trennungsfamilien ist ja immer so ein bisschen hin und her und mein Vater ist jetzt kein Erfolgsmensch, sondern hat auch immer irgendwie auch alles, was ich gemacht habe, immer sehr kritisch gesehen, aber nicht wie vielleicht die meisten anderen Eltern, weil ich eine unsichere Laufbahn eingeschlagen habe als Künstler, sondern Also er hat eine totale Abneigung gegen Erfolg und ein Funktionieren in diesem System und so weiter. Ja, aber insgesamt bin ich in einem Bildungshaushalt groß geworden so. Und ja, musste mir nie Gedanken machen, irgendwie wo, ob wir genug Essen auf dem Tisch haben oder so.
Die frühe Scheidung der Eltern, da waren Sie?
5.
Das klingt immer nach großem Unglück. War es das für Sie auch?
Absolut. Also im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt, diese Situation oder der Situation viel Schönes abzugewinnen. Ich habe noch viele tolle Geschwister dazu bekommen. Zumindest meine Mutter ist in einer viel, viel glücklicheren Beziehung gelandet, aber auch erst Jahre später, hat nochmal geheiratet und dadurch habe ich nochmal einen zweiten Vater dazu bekommen. Vor allen Dingen habe ich noch einmal gesehen, wie schön eine Beziehung sein kann, wie groß die Liebe zwischen zwei Menschen sein kann. Und das habe ich eben auch noch alltäglich erlebt. Ich habe hier mit den beiden und meiner Schwester zusammen gelebt. So, ich bin schon froh, dass meine Eltern sich getrennt haben. Also das wäre, glaube ich, eine Katastrophe geworden. Oder war es? Aber wenn man 5 ist, dann will man nichts anderes, als dass die Eltern zusammenbleiben. Und wenn die auseinandergerissen werden oder sich auseinanderreißen und man steht dazwischen. Und das war die schlimmstmögliche Katastrophe zu dem Zeitpunkt für mich mit meinem 5-jährigen Kopf. Dass meine Eltern nicht mehr zusammen sein wollen und ich mich entscheiden muss, bei wem ich leben will.
Sie haben später Ihre Eltern und die Beziehung Ihrer Eltern quasi nochmal selber zum Thema gemacht. Sie haben nach der Schulzeit Film studiert in Hannover und eine Seminararbeit war dann tatsächlich ein Film über die eigenen Eltern.
Ja.
Was war das für ein Film und wie fanden die das selber?
Ach, das war eigentlich ein schönes Projekt. Also wir hatten ja so eine kleine Filmklasse, wir waren 5 Studenten und hatten einen Professor und irgendwie hatte unser Professor in einem Semester die fixe Idee, uns jede Woche eine Hausaufgabe zu geben, eine filmische Hausaufgabe. Und einmal war das halt, wie haben sich eure Eltern kennengelernt? Ich habe dann um ein bisschen Aufschub gebeten, weil ich halt nicht wie die anderen alle kurz nach Hause fahren konnte und die beiden nebeneinander setzen, sondern ich musste irgendwie in 2 verschiedene Städte fahren und musste die gesondert voneinander interviewen. Und dann war noch das Problem, dass ich die nicht fragen konnte, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also doch, das konnte ich schon fragen, aber darauf haben sie geantwortet mit so und so. Und dann haben sie aber gleich auch noch die ganze Trennungsgeschichte miterzählt und ganz viel Zeitgeschichte reflektiert. Aber eigentlich war es super. Also ich habe zu beiden ein Verhältnis, dass wir sehr, sehr offen und ehrlich miteinander reden können. Und sie haben mir ganz viele Sachen da auch erzählt, die ich so genau noch gar nicht wusste. Ja, und daraus ist ein ganz schöner kleiner Film geworden, also auch irgendwie traurig, aber auch berührend und nicht nur, also was ich an dem Film immer gut fand, war, dass er eben nicht so, er ist total persönlich, aber er ist nicht nur persönlich, eben weil sie immer auch darüber nachdenken, was die Zeit und die politischen Umstände mit ihnen gemacht haben und warum sie vielleicht auch deshalb miteinander es überhaupt aufgenommen haben oder sich ineinander verliebt haben. Und das ist eine spezielle Zeit, also Anfang der 80er Jahre, als so deren politische Sozialisation gerade wegbrach und sie sich dann aneinander geklammert haben. Und das war halt nicht besonders lange haltbar.
Die politische Sozialisation ist eher linksalternativ. Mhm,
ja.
Gab es irgendein Aufbegehren gegen Ihre Eltern, pubertär? Sie sind jetzt nicht gerade in die Junge Union eingetreten, aber...
Ja, ich habe mit meinen Eltern immer viel gestritten, vor allen Dingen mit meiner Mutter, also weil ich bei der gewohnt habe. Wir hatten jeden Tag eigentlich Auseinandersetzungen und oft auch politische. Meine Mutter hat ganz viel Lokalpolitik auch gemacht, war ich glaube ich, die erste grüne Bürgermeisterin Deutschlands oder Norddeutschlands oder so. Und ich habe da mit ihr ganz viel gestritten, weil ich als 17-Jähriger die Grünen nicht links genug fand. Irgendwie schön, dass wir so viel darüber geredet und gestritten haben. Heute denke ich manchmal auch, ich war auch also ganz schön vermessen. Und wir haben da auch echt, also mein bester Freund hat eigentlich auch fast jede Nacht bei uns geschlafen oder ich bei ihm und er hat diese Streits mitgekriegt und der kam aus so einem ganz anderen, also bei denen wurde nie über Politik geredet oder so. Und hat immer nur so staunend daneben gesessen und hat das so mit angehört und hat auch echt den Kopf geschüttelt, weil wir manchmal dann echt beide heulend aus dem Haus gegangen sind, also meine Mutter und ich, weil wir uns so doll auseinandergesetzt haben.
Wir wollen mal ein bisschen Musik hören an dieser Stelle. Sie haben einen Song mitgebracht, der heißt My Home is Nowhere Without You. Was ist das für ein Song und warum dieser?
Ich finde ihn einfach sehr, sehr schön. Er ist irgendwie romantisch, kitschig und humorvoll gleichzeitig. Oder dieser Hermann Dün, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird, hat insgesamt, hat so eine schöne Mischung. Also er traut sich, pathetisch zu sein. Gleichzeitig nimmt er alles ein bisschen auf die leichte Schulter und hat immer so kleine ironische Sollbruchstellen in seinen Songs. Das gefällt mir einfach sehr gut. Und ich habe ihn auf meiner Hochzeit gespielt.
Ein guter Grund.
People put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to, but my home is nowhere without you. There is nowhere like the ocean to breathe, and the world is wonderful as it is. Now I might try to settle down on some beach in Malibu, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you.
My Home is Nowhere Without You von Hermann Dün. Sie hören den Talk auf NDR Info. Heute mit dem Autor Finn-Ole Heinrich aus Cuxhaven, mittlerweile aus Frankreich. Musik spielt auch eine große Rolle in ihrem Werk, weil sie nicht nur viel vorlesen, sondern auch hin und wieder mit Musikern, befreundeten Musikern auftreten. Was genau passiert da auf diesen Lesungen?
Unterschiedlich. Also auf jeden Fall stimmt, dass ich gerne mit Musikern einfach zu tun habe. Das ist, glaube ich, einfach vielleicht, weil ich selber keine Musik machen kann. Sehr viel Musik höre, Musik sehr gerne mag und ich sowieso auch immer schön finde, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Die Konzepte sind dann sehr unterschiedlich, also ob ich mit Hannes Wittmer alias Spaceman Spiff unterwegs bin oder mit dem unsortierten Orchester Oldenburg oder mit einem neuen Musikensemble zusammenarbeite. Also das ist klar, ist dann einfach unterschiedlich. Meistens ist es ungefähr so, dass ich irgendwie eine Geschichte dabei habe und die vorlese und eine Art Live-Soundtrack dazu entsteht oder gemacht wird. Wobei das eben ja ganz unterschiedlich laufen kann und wir dann eben manchmal auch in den theatralen Bereich reinrutschen und irgendwie wirklich sowas zwischen Lesung, Theaterstück und Konzert dann haben.
Wir haben es eben vor der Musik kurz erwähnt, Sie haben Film studiert und sind da auch immer wieder am Ball geblieben. Wenn man Lesungen von Kinderbüchern zum Beispiel sieht, dann gibt es oft Filmtrailer zu den Büchern. Mhm. Warum sind Sie nicht komplett da geblieben? Wie kam das beim Film?
Bevor ich angefangen habe zu studieren, hatte ich ja schon angefangen zu schreiben und ich wollte unbedingt irgendwie auch Filme machen. Und hatte das auch so ein bisschen angefangen. Aber es ist natürlich schwieriger, Filme zu machen, ohne es gelernt zu haben und ohne ein Umfeld. Schreiben kann man ja relativ gut einfach alleine und ohne jegliches Equipment machen. Und ich hatte mich dann beworben bei drei Hochschulen, also in Hannover für Film, in Leipzig und Hildesheim für kreatives Schreiben oder wie auch immer das genau heißt. Und dann habe ich glücklicherweise für alle drei Studiengänge irgendwie eine Zugangsberechtigung bekommen. Und habe dann gedacht, ich mache jetzt erstmal Film, gucke mir das an und wenn es mir nicht gefällt, dann wechsle ich vielleicht noch danach zum Schreiben, um das so richtig zu lernen. Und ich habe dann viel Filme gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass mir die Strukturen, in denen sich die großen Produktionen abspielen, einfach nicht, die haben mir nicht gut getan. Ich mochte das nicht, als Regisseur am Set zu stehen und irgendwie für 80 Leute zuständig zu sein. Das ist irgendwie, kann ich nicht gut handeln irgendwie. Und diese ganz kleinen Teams, das habe ich ganz gern gemacht und ich glaube auch, dass ich das immer wieder machen werde oder suchen werde, so kleine Kleinstprojekte. Aber ich weiß auch nicht, Schreiben ist halt einfach irgendwie sehr leicht handelbar für mich.
Sie schreiben für Kinder und für Erwachsene. Also eigentlich gibt es genug Bücher, bei denen man auch gar nicht genau sagen kann, welches Alter, außer vielleicht, dass man es unterhalb eines bestimmten Alters nicht lesen würde oder nicht lesen sollte. Lesungen für Kinder machen Sie auch viel, auch für sehr kleine Kinder. Also nicht nur für Teenager, sondern eben auch für Kinder, die Vorlese-, Bilderbücher, so Mischungen lesen. Die sind ja aber nicht so leicht zu kalkulieren wie Lesungen für Erwachsene, weil Kinder sich nicht immer linear verhalten. Ist das aufregend nach wie vor Kindern zu lesen oder wird das auch Routine irgendwann?
Also in einem positiven Sinne ist es nicht mehr aufregend. Ich habe da jetzt schon sehr viel Erfahrung auch. Also ich habe jetzt die letzten 3, 4 Jahre oder so hauptsächlich, naja, abgesehen von den Räuberhändelesungen, hauptsächlich vor, weiß nicht, 1. bis 6. Klasse gelesen. Und ganz kleine, damit habe ich noch nicht so viel Erfahrung, also ganz selten. Ich glaube, da wird es dann nochmal ganz anders und dem müsste ich mich dann nochmal anders stellen. Und bei den anderen, da weiß man dann halt irgendwann, was man macht und auch, wie man die wieder einfängt, wenn die mal durchdrehen oder so. Also,
zum Beispiel wie?
Na, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten. Also einmal ist einfach, man hat ja meistens ein Mikro und kann einfach noch lauter sein als die, selbst wenn die ziemlich laut sein können. Und direkte Ansprache, oft sind es ja Einzelne. Und wenn so eine allgemeine Unruhe entsteht, dann muss man die einfach irgendwas machen lassen. Also das bietet sich jetzt nicht bei jedem Text an, aber bei Frag du Zwerg gibt es zum Beispiel so Passagen, wo die, oder ich habe die am Anfang eingenordet, auf ein bestimmtes Zeichen hin immer eine bestimmte Sache zu schreien. Und wenn ich merke, boah, es läuft hier gerade aus dem Ruder, dann lasse ich die das einmal schreien und danach sind die irgendwie wieder bei mir. Und was auch hilft, sind so unterschiedliche Medien. Also, dass ich immer so kleine Filme dabei habe. Das habe ich mir jetzt nicht so im Vorhinein so ausgedacht, aber das merkt man dann halt so im Laufe der Zeit, dass das gut tut, wenn man, also die können nicht, viele können nicht eine Stunde lang total konzentriert einer Lesung folgen. Also muss ich zwischendurch immer wieder die mal was fragen, die was erzählen lassen oder eben einen Film zeigen und dann die so die Konzentration neu kalibrieren, das merkt man dann, wenn es unruhig wird, dass man irgendwie mal kurz was anderes machen muss. Und dann, ja, und im Zweifelsfalle, also wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, das habe ich aber so gut wie nie, dann muss man mal jemandem sagen, ey, jetzt mal Ruhe hier, ich lese hier vorne vor, ich gebe mir hier Mühe für euch und wäre nett, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit quatscht oder laut auf deinem Handy rumtippst oder so.
Fragen aber gerade auch von kleineren Grundschulkindern, so Erst- und Zweitklässler, sind die oft noch überraschend oder sind die, ähneln die sich, wenn die was fragen bei Lesungen?
Die ähneln sich auch viel. Also, dass da wirklich eine überraschende Frage kommt, ist eher die Ausnahme. Und gerade jetzt so erste, zweite Klasse, muss ich auch sagen, es kommen echt oft so Fragen wie, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Bist du verheiratet? Spielst du Fußball? Genau, da, also Diskussionen richtig, das ist in erste, zweite Klasse, finde ich echt schwierig. Also da muss man echt gucken, die oft melden die sich dann auch einfach und erzählen so, dass sie gerade ein Kaninchen gekriegt haben oder so. Also es ist ein bisschen schwierig. Eigentlich kann man da nicht eine offene Fragerunde machen, das muss man schon selber dann irgendwie so ein bisschen anleiten, dass man was erzählen will oder so und dann so mal was einbaut, wo die dann was erzählen können oder so. Das fängt dann erst so, finde ich, an, so ungefähr ab der 3. Klasse, dass man so ein bisschen wirklich ins Gespräch kommen kann miteinander.
Frag du Zwerg, das Buch und auch die Trilogie Maulina Schmidt sind, ich würde sagen, gewissermaßen Twitter-Wesen, irgendwo zwischen Buch, Bilderbuch und Comic. Die sind ja illustriert, ziemlich wild und originell von der isländischen Zeichnerin Raun Flügenring. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ich glaube schon.
Da gibt es jede Menge Fantasiewesen. Es gibt in Frag du Zwerg zum Beispiel sehr lustige kleine Wesen, die aus einem Fellei schlüpfen und dann die pure Anarchie verbreiten. Da kann man sich vorstellen, dass das bei Kindern gut ankommt. Es gibt in Maulina Schmidt ein Rezept für Brausepulvereis und einen sehr unkonventionellen Großvater. Es gibt aber auch viele Wortschöpfungen in ihren Büchern. Die kommen dann bei der Erwachsenenkritik immer sehr gut an. Wissen Sie immer genau, dass Kinder sowas auch gut finden?
Ich weiß gar nichts. Ich mache das, weil es mir in dem Moment irgendwie logisch erscheint, weil ich es selber, weil es mich unterhält wahrscheinlich. Naja, und ich schlüpfe ja immer in den Kopf einer Erzählfigur und nur wenn das in ihrem, also in diesem Kopf Sinn macht und stimmig ist, kann ich das dann auch im Text machen. Es ist kein Selbstzweck an sich. Aber ich merke schon, dass es auch Kindern Spaß macht und also ich weiß, dass ich selber als Kind viel so, mir so Quatsch ausgedacht habe, Quatschworte oder so. Also ich war wahrscheinlich auch, obwohl ich nicht gelesen habe, habe ich immer schon viel geredet und habe viel mit Sprache irgendwie zu tun gehabt. Ja.
Kinder sind ja aber auch oft sehr konservativ und der Humor ist manchmal nicht besonders vielschichtig. Man sagt einmal Pups und schon wird gelacht, so ungefähr. Wie viel Kunst und wie viel zum Beispiel so subtilen Humor verträgt ein Kinderbuch?
Also ich bin auf jeden Fall immer bemüht, Bücher zu schreiben, die mir selber gefallen. Und ich mache mir nicht so Gedanken darüber, ob das jetzt auch Kindern gefällt. Also eigentlich nie.
Gibt es viele gute Kinderbücher, wenn Sie sich so umgucken?
Weiß ich auch nicht. Ich lese nicht so viel Kinderbücher. Ich lese im Moment auch wieder nicht besonders viel Bücher überhaupt, weil ich einfach nicht, also ich schreibe den halben Tag und dann habe ich nicht Bock danach noch viel zu lesen. Also ich lese vielleicht eine halbe Stunde am Tag oder so im Schnitt. Da komme ich einfach nicht so viel dazu. Und dann ist es auch mal schön, ganz andere Bücher zu lesen. Ich sitze gerade in so einer Jury und habe jetzt so ein paar Bücher gelesen für diese Jury-Sitzung. Und da geht es um junge Literatur, also was auch immer das genau heißt. Aber ich habe auch Bücher gelesen, die sich in dem Regal Kinder- und Jugendliteratur wiederfinden. Und da bin ich bisher nicht begeistert. Aber kann ja auch sein, dass ich jetzt die von den 5, die ich da gelesen habe oder so, dass das einfach nicht die beste Auswahl war. Also gibt bestimmt tolle Bücher. Und immer wieder treffe ich auch auf Festivals auf Leute, die irgendwie dann coole Sachen machen. Aber ich habe keinen generellen Überblick über die aktuelle Kinder- und Jugendbuchszene oder so. Deshalb kann ich das nicht ernsthaft beantworten.
Sie unterrichten aber auch zusammen mit Ihrer Frau Dieter Zipfel ein Seminar zum Schreiben von Kinderbüchern. Was macht ein Buch zu einem guten Kinderbuch?
Ja, der Titel gefällt mir schon mal eigentlich gar nicht, ich kann nicht Kinderbuch oder Jugendbuch schreiben unterrichten. Ich kann Geschichten erzählen. Dazu kann ich ein bisschen was sagen, weil ich das einfach schon lange Zeit mache und da gibt es ein paar Kniffe, die mir immer wieder helfen und das kann ich vermitteln. Und sowas kann man dann irgendwie auch ein Wochenende lang zusammen machen und hoffen, dass man bei der einen oder anderen Stelle jemanden, der das auch probiert gerade, dass man ihm da hilft. Was macht ein Kinder- und Jugendbuch zu einem guten Kinder- und Jugendbuch? Ich mag diese Unterscheidung eigentlich gar nicht zwischen Erwachsenen- und Kinder- oder Jugendliteratur. Ich finde, es gibt gute Geschichten und nicht so gute Geschichten. Und die Geschichten sind manchmal für Kinder schon interessant und sie können sie lesen. Dann werden sie meistens Kinder- und Jugendliteratur genannt. Das Problem ist, dass dann, wenn sie so genannt werden, Erwachsene sich nicht mehr dafür interessieren oder die Vermutung haben, dass sich in ihnen nichts für sie Interessantes mehr befindet. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass auch immer noch viel Literatur für Kinder geschrieben wird, die dann so gemacht ist, dass sie, oder in denen es dann so Tabus gibt, thematische Tabus und irgendwie, dass man über bestimmte Dinge einfach nicht reden oder nicht nachdenken darf, weil man Kindern oder Jugendlichen das nicht zumutet. Und ich glaube, gute Literatur kann immer nur entstehen, wenn man keine Tabus im Kopf hat, wenn man sich traut, alles anzurühren, was anrührenswert ist und was einen anrühren kann.
Ja. Das tun Sie in Ihren Büchern ja auch. Also ich habe schon angesprochen, in Freak, du Zwerg, da, dem geht es nicht immer gut. Der leidet auch sehr unter seiner Mutter, die ihn vor jeder Art von Schmutz und Allergie bewahren will. Der leidet unter seinen Mitschülern. Die Trilogie Maulina Schmidt geht eigentlich besonders zur Sache, weil Maulina, die Hauptfigur, nicht nur unter der Trennung der Eltern leidet, sondern auch, weil ihre Mutter schwer erkrankt ist. Die Krankheit wird nicht genau benannt, erinnert aber stark an Multiple Sklerose, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ketzerisch könnte man ja aber auch fragen, was spricht denn gegen eine heile Welt trotzdem in Kinderbüchern? Astrid Lindgren hat ja auch gute Kinderbücher geschrieben.
Ja, nichts spricht dagegen. Also würde ich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube, ich erzähle einfach eher solche Geschichten oder mich interessieren bestimmte Themen und dann schreibe ich darüber Geschichten. Wenn jemand es schafft, eine tolle Geschichte über eine heile Welt zu schreiben, Glückwunsch. Also ich glaube, es ist nur so eine... Es geht mir nur um die Grundhaltung. Also ich habe keine Lust irgendwie, oder ich halte das nicht für richtig, Kinder vor irgendwas bewahren zu wollen oder sie nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, man kann Kindern viel mehr zumuten, als man gemeinhin so denkt. Also das Leben fragt sich auch nie, ob es ein Kind irgendwas zumuten kann. Dinge passieren und wenn ich Geschichten erzähle, passieren halt meistens Dinge, die irgendwie schwierig zu verarbeiten sind, weil das die Stellen sind, die mich einfach interessieren und dann will ich darüber nachdenken in der Geschichte. Deshalb schreibe ich Geschichten.
Wie kam die Idee mit der kranken Mutter auf? Trennung der Eltern ist naheliegend, das erleben viele Kinder. Ja. Dass ein Elternteil schwer erkrankt, ist jetzt nicht was, was sich sofort aufdrängt. Wie ist die Idee entstanden zu Maulina Schmidt?
Na, grundsätzlich ist es ja immer so, dass Geschichten eigentlich mit so einem Was-wäre-wenn-Gedanken anfangen. Und ich habe mich sowas immer gefragt. Also was wäre eigentlich, wenn? Schon als Kind. Und irgendwann habe ich das halt zu meinem Beruf gemacht, mir diese Fragen zu stellen. Und jetzt hier konkret bei Maulina ist es so, dass es auch wieder auf so einer, also zum einen zumindest auf einer Kindheitserinnerung beruht. Also auf dem Schulweg in Cuxhaven habe ich immer so ein Mädchen gesehen, die auf dem Elektrorollstuhl ihrer Mutter mit ihr zur Schule geheizt ist. Und ich habe mich da auch schon immer dann gefragt, wie das bei denen wohl aussieht zu Hause, wie die, also so ganz praktische Sachen, aber auch, also so ähnlich wie bei Räuberhände eigentlich, ne? Und auch wieder so eine auffällige Mutterfigur sozusagen in einer besonderen Konstellation und habe da gedacht, macht man sich dann eigentlich, hat man die ganze Zeit Angst um seine Mutter, also dass sie stirbt oder so. Und das war so der eine Gedanke, den ich halt damals schon hatte und den ich auch dann halt wieder abrufen konnte, diese kindlichen Ängste und Sorgen und Fragen. Und dann habe ich im Zivildienst hier in Hamburg 10 Monate lang einen Mann betreut, der auch eine ähnliche Krankheit hatte. Und den habe ich ein kleines bisschen gepflegt. Vor allen Dingen habe ich ihm aber vorgelesen den ganzen Tag. Und ja, ich weiß nicht, wenn man so intensiv mit jemandem zu tun hat über so einen langen Zeitraum, der in so einer Situation ist, dann macht man sich natürlich auch viele Gedanken. Ich habe damals mich ja schon sogar als Schreibenden empfunden und mir hat aber noch alles gefehlt, um mich dieser Geschichte oder diesem Thema zu nähern. Also erstens war ich wahrscheinlich auch noch viel zu nah dran. Ich hatte super viele Fragen im Kopf und man geht dann ja auch ganz viele Szenarien durch und so. Aber mir hat die Erzähldistanz, glaube ich, ein bisschen gefehlt und mir hat die Erzählfigur gefehlt. Die musste ich ganz lange suchen. Und dann irgendwann habe ich sie halt in Maulina gefunden. Und dann wurde das alles erst erzählbar.
Sie hören den Talk auf NDR Info heute mit dem Autor Finn-Ole Heinrich. Wir sind bei den ernsten Themen. Wir waren jetzt bei den Kinderbüchern, aber auch in den Erzählungen, die ja teilweise für Kinder vielleicht noch nicht lesbar sind, geht es ziemlich zur Sache. Da erzählt zum Beispiel einer, wie es sich anfühlt, wenn die Freundin nach Hause kommt, nachdem sie bei einem Unfall ein Bein verloren hat. Oder eine sehr beeindruckende Geschichte, da gibt es Henning, einen Jungen, der in einem Heim für gestörte Kinder ist, wie er es selbst nennt. Und nach offenbart, dass er selbst einen kleinen Jungen gequält hat. Wie gut kennen Sie die Welt von solchen Kindern, die Täter und Opfer zugleich sind?
Ich habe in Cuxhaven um meine Abiturzeit herum in so einem Heim für oder so einer Tagesstätte für verhaltensauffällige Kinder gearbeitet, also einfach als Hausaufgabenhilfe. Und ich meine, ich war da in einer sehr speziellen Rolle, weil ich halt nicht ein Pädagoge war, der mit ihnen irgendwie, oder ein Therapeut, der mit ihnen so gearbeitet hat. Ich war einfach nur der Typ, der vorbeigekommen ist. Ich war irgendwie so zwischen einem Kumpel und diesen komischen Therapeuten, die irgendwas mit ihrem Kopf anstellen wollten. So haben die mich irgendwie gesehen. Ich war halt der nervige Typ, der immer gesagt hat, hier komm, mach mal die Aufgabe zu Ende jetzt. Und ja, da habe ich eine Menge mitbekommen. Also von großer Zuneigung bis hin zu, dass sie mich mit einer Bastelschere angegriffen haben, weil sie die Mathehausaufgaben nicht machen wollten. Und natürlich redet man dann auch ein bisschen mit den Therapeuten darüber, was so bei denen vorgefallen ist oder warum die jetzt so reagieren und nicht so wie meine Schwester oder so.
Sind Sie selbst auch mal Ziel von jemandem gewesen, außer jetzt mit der Bastelschere in einem solchen Zusammenhang in der Schule von Übergriffen anderer?
Mhm. Ja. Auch in Cuxhaven. Ja, ich bin mal mit 14 von so 5 Jungs, weiß ich nicht, gekidnappt oder gefangen genommen worden und bin, ich weiß nicht wie lange, ein paar Stunden lang von denen gequält worden und ich war mit Freunden unterwegs, mit meinen heute noch besten Freunden und wir wollten irgendwo so am Hafen spielen, also wir waren 13, 14 oder so und dann waren da ältere, so eine Gruppe von älteren Jungs und die haben uns sofort gejagt und mich haben sie gekriegt. Und dann hatten sie mich ein paar Stunden halt in ihrer Gewalt und meine Freunde sind dann in die Stadt gelaufen, konnten nicht zurück zu den Rädern, weil die da halt bei denen in der Nähe waren, sind in die Stadt gelaufen, haben die Polizei geholt und die haben mich dann irgendwann befreit.
Haben die gewusst, wo sie sind?
Naja, wir waren da ja zusammen. Also ich war mit meinen Freunden unterwegs und genau an dem Ort, wo die mich gefangen genommen haben, waren sie dann auch. Die haben sich da irgendwie keine großen Gedanken gemacht, dass meine Freunde Hilfe holen könnten oder so.
Und sie haben sie körperlich gequält?
Ja, und psychisch. Ja, aber also so jetzt nicht, keine Ahnung, ich hätte da jetzt nicht körperlich Langzeitschäden von oder so, aber psychisch auf jeden Fall. Also ich war ein Jahr lang so, dass ich mich nicht alleine auf die Straße getraut habe. Mein bester Freund hat mich wirklich ein Jahr lang jeden Tag zur Schule abgeholt, wobei das 4 Kilometer Umweg für ihn bedeutet haben, wenn er nicht sowieso bei mir geschlafen hat.
Sind Sie denen später nochmal begegnet, diesen großen?
Zum Teil, ja. Ja, alles ganz schön fertige Gestalten. Also den einen habe ich irgendwann mal auf so einer Straßenkreuzung in Cuxhaven komische Zuckungen vollführend gesehen. Also ich glaube, heftige Drogenkarriere. Ja, nee, sonst habe ich die fast nicht wieder gesehen. Also den einen habe ich öfter mal wieder gesehen.
Was ist das so mit langem Abstand als Erwachsener für ein Gefühl, wenn man sich an diese Leute erinnert und auch eben in den eigenen Büchern Menschen zu Protagonisten macht, die möglicherweise auch so hätten sein können? Ist da noch Wut da? Kann man das verzeihen?
Nee, verzeihen glaube ich nicht, aber Wut ist auch nicht mehr da. Aber ich habe damit ganz lange zu tun gehabt. Also da war viel, viel, viel Wut und auch der Wunsch nach. Also ich habe nicht, ich habe so lange darunter gelitten und so viel Angst gehabt, dass ich mir immer gewünscht hätte, dass die ganz doll bestraft werden und weggeschlossen werden, weil ich immer noch Angst vor denen hatte. Und die hatten nämlich sogar noch so die Möglichkeit, ich hatte irgendwie einen Typen in der Klasse, der in der Nachbarschaft von einem dieser Peiniger gewohnt hat. Und über diesen Mitschüler von mir hat der mir dann immer so Nachrichten zukommen lassen, dass sie mich dann irgendwie demnächst nochmal besuchen würden, weil ich sie angezeigt habe und so. Und da habe ich immer gedacht, irgendwie, warum muss, also die hatten schon ihre Zeit und haben mich so gequält. Warum werden die jetzt nicht so bestraft, dass sie mir nichts mehr anhaben können? Und ja, keine Ahnung.
Gab es gar keine Konsequenzen für die?
Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, die haben schon eine kleine Strafe gekriegt. Aber also es war nicht so, dass sie jetzt irgendwie, ich meine, die waren ja auch, weiß ich nicht, 16 oder so. Kann ja nichts passieren. Und die haben mir ja, also sie haben mich geschlagen, aber sie haben mir ja nicht irgendwie jetzt ein Auge ausgerissen oder so und sind wirklich schlimm straffällig geworden.
Spielt Schuld und Strafe als Thema eine Rolle in Ihren Büchern?
Nö, ich glaube nur als dann konkret, wenn ich eine Geschichte mir ausdenke, dann ist es natürlich ein interessantes, dramatisches Mittel. Aber ich bin mir über meine Themen jetzt auch nicht so richtig im Klaren. Ich bin manchmal überrascht, wie oft sich dann irgendwie so Sachen wiederholen oder so. Aber das ist ganz oft so, dass mich ein Thema interessiert und dann baue ich eine Geschichte und dann merke ich, was ich so brauche und schiebe die Sachen irgendwie so hin und her und zusammen und dann habe ich plötzlich eine Geschichte, wo ich denke, ah, das funktioniert und dann schreibe ich sie und dann denke ich danach, ach krass, geht schon wieder um den Vater, der nicht da ist oder so. Und dann gucke ich mir meine Biografie an und denke, ah ja, also zumindest von außen könnte man jetzt denken, da hat er echt ein Vater-Issue am Laufen. Aber keine Ahnung, so gucke ich mich ja nicht. Also manchmal dann halt schon, wenn man es so fertig hat, einen Roman oder so, aber...
Wir haben jetzt ziemlich viel Cuxhaven gehört. Da geht erstaunlich viel Abenteuerinspiration und Schreckliches und Schönes in Cuxhaven rein. Sie sind in Cuxhaven groß geworden, haben dann aber lange in Hamburg gelebt, in Wilhelmsburg in einer Wohngemeinschaft, später vor den Toren der Stadt in Vierlande und mittlerweile in Südfrankreich. Dazwischen waren auch immer mal wieder Stipendien, Island zum Beispiel, Korea. Welche Rolle spielen Orte für Sie, fürs Arbeiten, fürs Schreiben?
Ja, ich habe, glaube ich, eine ziemlich hohe Flexibilität, was Orte angeht. Ich erzähle das ja auf fast jeder Lesung, also zumindest jeder Molina-Lesung erzähle ich denen immer. Also weil Molina mit einem Umzug losgeht, frage ich immer so, wer schon wie oft umgezogen ist. Und dann kommen wir so ein bisschen über Umzüge ins Gespräch. Und am Ende dieser Einführung erzähle ich denen dann immer, dass ich jetzt 35 bin und schon 35 Mal umgezogen bin. Also, und das stimmt ja. Ich bin wirklich sehr, sehr oft einfach schon umgezogen und ich glaube, ich kann überall arbeiten. An Orte sind, spielen. Also ich muss nicht irgendwo mich total doll einrichten oder so. Ich finde es gerade total schön, dass ich mir eine Heimat gerade dabei bin aufzubauen, die auch an mehreren Orten stattfindet. Also es gibt einerseits irgendwie Frankreich und dann gibt es immer noch Hamburg als meinen wichtigsten Bezugspunkt, weil hier auch all meine Leute sind. Also ich bin hier genauso viel wie in Frankreich wahrscheinlich. Und ich habe das Gefühl, es ist vor allen Dingen so, dass ich da zu Hause bin, wo die wichtigsten Leute sind. Das war, glaube ich, schon immer so. Und der Ort an sich ist eigentlich austauschbar, auch wenn ich es gerade super finde, ein bisschen mehr Sonne zu erleben.
Ein Haus in Südfrankreich ist richtig, Südfrankreich. Mhm. Ist ja ein weit verbreiteter Traum und genau das, ein bisschen mehr Sonne erleben, spielt damit rein. Sagen Sie uns ein paar Worte gegen den Neid. Es ist kein Schloss, es ist klein, es ist baufällig und es zieht.
Stimmt alles. Bis auf das baufällig, wir haben es als Ruinchen erworben und haben dann ein halbes Jahr lang es ausgebaut. Ich meine, es weiß, glaube ich, jeder, der ein Haus oder nur eine Wohnung besitzt, dass man nie fertig ist und dass immer, sobald man eine Baustelle geschlossen hat, sich die nächste auftut. Aber ja, es ist winzig klein, es sind 50 Quadratmeter. Es zieht tatsächlich, weil die Tür undicht ist. Aber sonst kann ich nicht so richtig gegen den Neid helfen. Es ist wunderschön und ich weiß, es ist auch voll das Klischee, als Künstler oder als Schriftsteller in Südfrankreich in der Sonne abzuhängen und da 4 Stunden am Tag zu arbeiten und ansonsten irgendwie das Leben zu genießen. Ich kann nur sagen, macht's mir einfach nach.
Sie leben da mit ihrer Frau Dieter Zipfel und haben jetzt gemeinsam ein Bilderbuch veröffentlicht. Trecker kommt mit. Mhm. Es ist eine Liebeserklärung an einen Trecker eigentlich. Haben Sie selber auch einen?
Nee. Ich bin ja so halb auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe eigentlich ein bisschen Trecker-Trauma. Also ich bin zweimal vom Trecker gefallen und einmal hatte ich danach eine Gehirnerschütterung und wollte auf jeden Fall niemals Auto fahren lernen. Einmal war ich 5 und habe mir diese Gehirnerschütterung geholt, das andere Mal war ich 8 oder so und habe den Trecker wirklich selber gefahren und sollte so das Silo platt fahren und bin zu nah an den Rand gekommen, ist der Trecker umgekippt und ich mit dem Trecker und danach habe ich gedacht, ich setze mich nie wieder auf eine Maschine, die fahren kann und das habe ich auch lange durchgehalten. Ich habe erst vor 2 Jahren einen Führerschein gemacht, gerade die Probezeit rum. Nee, aber es gibt da sehr viele schöne Trecker in Frankreich, die haben ja so viele, also so, das ist ja alles Weinanbau da und da haben sie diese wirklich süßen kleinen Trecker, die so zwischen den Rebenreihen durchfahren können. Und die sehen wirklich sehr, sehr putzig aus und viele davon sind auch sehr, sehr alt.
Und die haben sie versöhnt mit dem Trecker-Trauma.
Ja. Aber wie gesagt, ich schreibe keine Literatur, nicht mal Bilderbücher, um irgendwelche Traumata aufzuarbeiten.
Was ist das nächste Projekt und was ist der nächste Traum?
Also das nächste Projekt, ich schreibe gerade mit meiner Frau an dem Maulina-Drehbuch. Wir schreiben auch, oder wir denken gerade so rum an 2 Theaterstücken. Und dann habe ich gerade einen Roman abgegeben beim Verlag und ich freue mich schon sehr auf den danach, weil an dem habe ich ungefähr 3,5 Jahre gearbeitet. Ich glaube, das war jetzt die 7. Fassung oder die 8. Fassung, die ich beim Verlag abgegeben habe, weil ich irgendwie die Geschichte nicht so zu packen bekam, wie ich sie haben wollte. Und es war, glaube ich, die anstrengendste Schreibzeit, die ich jemals hatte, zumindest mit Literatur. Also freue ich mich jetzt auf das Ding danach, weil daran habe ich schon so viel rumgedacht und habe mir aber immer verboten, daran zu schreiben, solange ich das andere nicht fertig habe, weil ich ahnte, dass ich das dann gar nicht mehr fertig schreiben würde. Und ja, Wünsche gibt es andere. Ein Kind zum Beispiel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.